Gott hat heute Morgen nochmal so ein Bild mir gezeigt und hat gesagt, ich gebe dir das, damit du es weitergeben darfst und dass du zu den Herzen der Menschen sprechen darfst, die heute zuhören. Und ich glaube das. Ich glaube, dass Gott, nicht weil ich so toll bin, aber ich glaube, dass Gott etwas mir gegeben hat, was er euch weitergeben will und was richtig, richtig gut ist. Und deshalb will ich auch gleich anfangen. Ich habe mich so ein bisschen, nicht zu viel, aber ich habe mich so ein bisschen mit dem Römerbrief beschäftigt in der letzten Zeit, immer wieder. Römerbrief ist ja ziemlich lang, ganz viele Kapitel. Und so die ersten 11 Kapitel, auch schon eine ganz schön große Zahl, da geht es so um die Grundlagen unseres Glaubens. 11 lange Kapitel, Grundlagen unseres Glaubens, die einen zwischenzeitlichen Höhepunkt finden im 8. Kapitel. Die meisten von uns wissen das. Im 8. Kapitel ist so ein zwischenzeitlicher Höhepunkt der Grundlagen unseres Glaubens. Das 8. Kapitel auch ein ziemlich langes Kapitel. Ich möchte daraus nur 2 Verse vorlegen heute Morgen. Im 8. Kapitel des Apostel Paulus an die Gemeinde in Rom, im Vers 38 und 39, da steht Folgendes. Ich bin zutiefst überzeugt, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Nicht der Tod und auch nicht das Leben. Keine Engel und keine unsichtbaren Mächte. Nichts Gegenwärtiges und nichts Zukünftiges und auch keine andere gottfeindliche Kraft. Nichts Über- oder Unterirdisches und auch nicht irgendetwas anderes, das Gott geschaffen hat. Nichts von alledem kann uns von der Liebe Gottes trennen. Ich finde das 2 umwerfende Verse. Ich weiß nicht, was du für eine Vorstellung von der Liebe Gottes hast, aber wenn ich über die Liebe Gottes nachdenke, dann ist es etwas Unendliches. George sprach eben über die Ewigkeit oder zumindest, dass Gott sich auf Ewigkeit mit uns verlobt. Und ich bin ganz froh, dass ich diesen Vers heute nicht auslegen muss, denn ich hoffe auf das Hochzeitsmahl des Lammes und nicht darauf, auf Ewigkeit verlobt zu sein. So keine Ahnung, wie sich das theologisch auflösen lässt, aber darüber muss ich ja heute Morgen und zum Glück auch nicht sprechen. Wenn ich über die Liebe Gottes nachdenke, dann ist das etwas, das hat keinen Anfang und das hat kein Ende. Es ist unendlich und es ist auch unerschöpflich. Das geht nicht irgendwann aus, wie vielleicht eine Flasche leer wird, aus der ich trinke, oder eine Quelle irgendwann versiegt, wenn man zu viel aus ihr entnimmt. Die Liebe Gottes ist unendlich, die Liebe Gottes ist unerschöpflich und die Liebe ist allumfassend. Es gibt nichts, was die Liebe Gottes nicht abdeckt. Da ist Trost inbegriffen, Mitgefühl, Verständnis, da ist Hilfe inbegriffen, Beratung, da ist Sicherheit inbegriffen, da ist Versorgung inbegriffen, da ist Führung inbegriffen, da ist Kraft inbegriffen, da ist Geduld inbegriffen und noch so viel mehr. Und von dieser Liebe heißt es hier im 8. Kapitel des Römerbriefes, Verse 38 und 39, dass es nichts gibt, das uns von ihr trennen kann. Jetzt ist nichts ja ein ziemlich schwammiger Begriff. Was bedeutet das eigentlich? Kann man ja ganz schön interpretieren, nichts. Was soll das bedeuten? Was machen Prediger, wenn sie sich mit einem Begriff beschäftigen? Naja, die einen kennen irgendwie Griechisch, die gucken danach, die nicht so Bewanderten, die gucken in Wörterbücher. Hab ich gemacht. Duden, Wikipedia, moderne Version, Brockhaus-Lexikon. Der Begriff nichts. Was bedeutet der eigentlich? Es war interessant, ich habe mir das angeschaut und alle 3 Quellen hatten die gleiche Definition. Hat man ja selten. Jetzt wollt ihr wissen, was das war, richtig? Nichts bedeutet nichts. Ich habe euch das, Micha, die Folie, hier nochmal aufgeschrieben. Nichts bedeutet nichts. Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Das ist ganz schön wenig, oder? Ich habe das jetzt so ein bisschen lächerlich dargestellt. Aber wie ist das heute Nacht um 3? Oder morgen früh beim Arbeitsamt? Mein Eindruck ist, dass es doch immer wieder in meinem Leben und vielleicht auch in deinem, ohne dir das unterstellen zu wollen, Punkte gibt, und vielleicht ist es bei dem einen oder anderen auch gerade jetzt so, dass da irgendwo ein Aber steht. Ja, hier steht zwar nichts, aber da sind vielleicht Schuldgefühle. Ich habe das und das gemacht oder ich mache es immer wieder und ich kann es nicht sein lassen. Das ist nicht in nichts inbegriffen, denkst du, obwohl das die Definition ist von nichts. Und vielleicht schließt sich an diese Schuldgefühle eine unheimlich große Scham an. Und eigentlich wäre es richtig, das weißt du auch, mit jemandem darüber zu reden. Aber du denkst, egal mit wem ich darüber spreche, der wird mich so verachten, das kann ich nicht tun. Oder egal an wen ich mich damit wende, die Beziehung zu dieser Person wird sofort zerbrechen und ich kann es einfach niemandem sagen. Vielleicht ist da auch irgendetwas anderes, was dir Angst macht. Paulus sagt, nichts kann dich von der Liebe Gottes trennen. Und ich möchte, dass wir uns jetzt eine Minute nehmen, jeder für sich und einmal für mich, für ich für mich und ihr für euch reflektieren. Wie ist das im Moment? Glaube ich das wirklich? Ist das wirklich wahr für mich? Bin ich überzeugt davon, dass mich nichts von der Liebe Gottes trennen kann? Oder ist da vielleicht doch irgendetwas, was meinem Herzen weismachen will, dass die Definition von nichts doch irgendwie anders ist als nichts? Eine Minute Stille, eine Minute, um darüber nachzudenken. Ihr merkt, dass mir dieser Punkt ganz, ganz wichtig ist. Das ist praktisch ja auch die Basis dessen, was ich heute predigen werde. Und keine Sorge, es ist nicht die Basis von den nächsten 2 Stunden, die ich predigen werde. Aber es ist ein so wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig wichtiger Punkt, dass wir für uns, ich für mein Herz, du für dein Herz annehmen, die Liebe Gottes umfasst alles, zeitlich, mengenmäßig, alle Qualitäten, und wenn ich mich einmal dafür entschieden habe, mich der Liebe Gottes anzuvertrauen, dann gibt es nichts, was mich davon trennen kann. Und hier steht auch ein bisschen meine Glaubwürdigkeit auf dem Spiel. Und deshalb bitte ich dich, mir zu helfen. Wenn du der Meinung bist, dass das, was ich bis jetzt gesagt habe, nicht stimmt, dann bitte jetzt nicht schreien, denn wir wollen weitermachen, aber dann komm bitte nachher auf mich zu oder ruf mich heute Nachmittag an oder kontaktier mich auf irgendeine Art und Weise und korrigier mich hier, theologisch. Denn sonst werde ich fortfahren, genau das zu predigen. Ich werde jedem sagen, wenn du dich einmal dafür entschieden hast, dich der Liebe Gottes anzuvertrauen, anzunehmen, was im 5. Kapitel des Römerbriefes steht, nämlich, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, als wir noch seine Feinde waren und uns deshalb jetzt, als wir uns haben versöhnen lassen mit Gott, Frieden gegeben hat. Wenn du der Meinung bist, dass das nicht stimmt, wenn ich hier einen theologischen Fehler mache, dann bitte, 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 korrigier mich, bitte, 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 sprich mich an auf irgendeine Art und Weise. Petra spielt jetzt ein Lied. Die meisten haben es erkannt. Das Lied war in Anlehnung an Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und er führt mich zu frischem Wasser. Der Herr als unser Versorger. und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, übersetzt Luther. Und wenn ich denen glauben kann, die zu mir darüber gesprochen haben, dann könnte man auch übersetzen im Tal der Todesschatten, wo der Tod schon um die Ecke lauert, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, so Luther, trösten mich. Und dann, wie er einen Tisch bereitet im Angesicht meiner Feinde, die allumfassende Liebe Gottes. Und die entscheidende Frage hier, ist das verlässlich? Ist das was, wo ich mein Leben drauf bauen kann? Ich weiß, die meisten von euch tun das. Ist das alltagstauglich oder ist das nur schön für Sonntagmorgen? Aber am Montag, wenn ich wieder bei der Arbeit bin und die Kollegen mir auf den Geist gehen oder mir die Arbeit über den Kopf wächst oder wenn ich zu Hause nicht weiß, wie ich mit den Kindern umgehen soll oder in der Schule die nächste Arbeit ansteht oder was auch immer am Montag ist, war es dann einfach nur ein schönes Gedicht? War es dann einfach nur die Grundlage für ein schönes Lied? Oder taugt es, mein Leben darauf zu bauen? Das ist die entscheidende Frage. Ich glaube, es taugt. Ich glaube, es taugt. Und ich möchte euch 3 Tipps an die Hand geben, wie dieser Glaube in uns wachsen kann. Denn es ist ganz normal, zwischendurch auch mal zu zweifeln. 3 Tipps für geistliches Glaubensgärtnern. 3G. Gute Nachrichten für all uns mobiles Internetfetischisten. Wir brauchen nicht 4G, wir brauchen auch nicht 4G+, wir brauchen nicht mal 5G, wir brauchen nur 3G für geistliches Glaubensgärtnern. Doro hat es uns letztes Mal schon so ein bisschen drauf hingeführt. Lukas 8, das Gleichnis vom Seemann. Der Seemann streut aus und das Erste, was Glauben braucht, um zu wachsen, ist guter Boden. Und guter Boden ist die Entscheidung zu glauben. Die Entscheidung zu sagen, ja, ich nehme das an. Gottes Liebe gilt für mich. Und ich habe es angenommen und es gilt. Guter Boden. Und diese Entscheidung müssen wir jeden Tag treffen, oder? Und manchmal müssen wir sie sogar jede Stunde treffen. Und manchmal müssen wir sie sogar jede Sekunde treffen. Aber es gilt. Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Und sie ist allumfassend. Erstes G, guter Boden. Zweites G, Gottes Wort. Corrie ten Boom. Wenn diese Frau nicht weiß, wovon sie spricht, dann weiß ich auch nicht. Es lohnt sich, mit der Biografie dieser Frau zu beschäftigen, wenn du es noch nicht getan hast. Im Zweiten Weltkrieg, im Konzentrationslager, ihre Schwester verloren und diese Frau bleibt dabei. Gib deinem Glauben Nahrung, damit dein Zweifel verhungert. Zweites G, Gottes Wort, reichlich, täglich. Beschäftige dich mit Gottes Wort, hör Predigten, lies die Bibel, lies Geschichten, die inspiriert sind von der Bibel oder die Menschen geschrieben haben, die an Gott glauben. Tausch dich aus mit anderen Leuten. Beschäftige dich mit in irgendeiner Art und Weise mit Gottes Wort, so wie du Zugang zu Gottes Wort hast. Meditier darüber. Finde einen Zugang zu Gottes Wort, nimm es reichlich zu dir, lass deinem Zweifel keinen Raum. Nochmal, Zweifeln ist normal, wir alle zweifeln, aber es gibt einen Weg dagegen, sich entscheiden zu glauben, täglich, ständig, wenn es nötig ist, und Gottes Wort. Und es gibt ein drittes G, naja, die G-Serie. Ich habe es Gestrüppkontrolle genannt, um irgendwie noch ein G hinzubekommen. Jedes Mal, wenn ich Lukas 8, Vers 14 lese, haut es mich um, weil ich denke, das ist doch genau das. In Lukas 8, Vers 14 steht, es gibt drei Dinge, die wie Gestrüpp meinen Glauben ersticken können. Das erste sind die Sorgen des Alltags, sind meine Verpflichtungen. Und ich glaube, und zu diesem Schluss bin ich in den letzten Wochen immer mehr gekommen, dass Sorglosigkeit in meinem Leben keine Option ist. Dass sich keine Sorgen zu machen oder seine Sorgen abzugeben bei Gott kein nettes Angebot von Gott ist. Sondern ich glaube, dass Sorglosigkeit eine absolute Basis eines glaubenswachstümlichen Lebens ist. Es ist kein nettes Angebot. Es ist ein Muss, um es mal so auszudrücken. Auch das ist etwas, wo wir immer wieder versagen werden, gar keine Frage. Und es geht da nicht darum, sich schuldig zu fühlen oder sich zu schämen oder Angst zu haben, wieder zu Gott zu kommen. Nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Aber ich glaube, wenn wir im Glauben wachsen wollen, dann brauchen wir ein Training in Sorglosigkeit. Ich gehe nachher nochmal drauf an, wie das aussehen kann. Also Punkt 1 bei Gestrüppkontrolle, Lukas 8, Vers 14, den Alltagssorgen begegnen. Das bedeutet nicht, dass wir nicht sorgfältig sein sollen. Das bedeutet nicht, dass wir nicht gewissenhaft sein sollen. Das bedeutet nicht, dass wir keine Verantwortung übernehmen sollen. Aber es bedeutet, dass wir uns auf Gott verlassen. Er hilft uns. Wenn er uns etwas zutraut, dann hilft er uns auch, einen Weg zu finden, es zu tun. Die Sorgen des Alltags, Punkt 1 bei Gestrüppkontrolle. Dann Punkt 2, die Verführungen des Wohlstands. Fand ich spannend. Ist irgendwie, ich finde, das sind so zwei eigentlich entgegengesetzte Pole, oder? Das eine sind so die Sorgen des Alltags, komme ich überhaupt durch? Und das andere ist so, oh, ich habe ja doch ganz schön viel Wohlstand, lass mal Spaß haben. Und auch dagegen spricht überhaupt nichts. Ich möchte nicht, dass sich irgendjemand hier schämt, dass er Wohlstand hat, dass es ihm gut geht, dass er in seinem eigenen Haus wohnt, dass er sein Auto hat, dass er jeden Tag zu essen hat. Blödsinn, sich darüber schämen zu müssen, das hat Gott doch gemacht. Er hat doch dafür gesorgt, dass wir als Deutsche im 21. Jahrhundert hier wohnen. Hätte uns auch nach Afrika schicken können, wo wir hungern. Es ist kein Problem, wir müssen uns nicht schämen unseres Wohlstands, aber wir müssen uns dieser Gefahr des Gestrüpps, dass das Wachstum des Glaubens ersticken kann, bewusst sein und den Wohlstand für das nehmen, was er ist, ein Geschenk Gottes. Und dafür können wir dankbar sein und das können wir in der richtigen Art und Weise einsetzen. Verantwortungsvoll. Und wir dürfen es auch genießen. Natürlich dürfen wir es genießen. Heute Morgen saß ich auf der Bank vor meinem Haus und ich dachte, Mensch, jetzt Frühstücksspeck. Bin ich reingegangen, habe mir Frühstücksspeck gemacht. Ich glaube nicht, dass Gott was dagegen hatte. Ich habe ihm gedankt, er hat gesagt, sehr gerne, mein Sohn. Jedenfalls stelle ich mir das so vor. Also, Punkt 2 bei Gestrüppkontrolle. Verführung des Wohlstands. Und Punkt 3, die Vergnügungen des Lebens. Und wiederum, wirklich, man darf auf eine Party gehen, gerade jetzt, wo es so lange nicht ging. Und du darfst dir was gönnen. Nur tu es mit Gott zusammen. Nimm es aus seiner Hand. Und sei auch bereit, es mal zu lassen, wenn du merkst, nee, ist jetzt nicht dran. Also die 3G des geistlichen Glaubensgärtnerns. Guter Boden, sich jeden Tag entscheiden zu glauben, dass Gott gut ist, dass er dich liebt, dass nichts sich von deiner Liebe trennen kann. Gottes Wort reichlich und Gestrüppkontrolle. Die Alltagssorgen, die Verführungen des Wohlstands und die Vergnügungen des Lebens in Schach halten. Wie dieser hier, der beugt sich ganz tief rein, um das Unkraut rauszuholen, oder? der weiß, wie es geht. Und jetzt nochmal was aus dem Römerbrief. Ich habe gesagt, dass der Römerbrief erstmal 11 lange Kapitel anführt, Grundlagen des Glaubens. Und das Ganze kumuliert dann, und das ist schon mein dritter Teil, und danach kommt Petra wieder und dann mache ich auch gleich Schluss. Und danach kumuliert das dann in einem 12. Kapitel, das so beginnt. Weil Gott so barmherzig ist. Und dann folgt der Aufruf, uns in unserer Denkweise verändern zu lassen. Uns nicht mehr länger an den Gewohnheiten und an den Denkweisen dieser Welt zu orientieren, sondern uns in unserer Denkweise verändern zu lassen. Was bedeutet das? Was bedeutet das, sich in seiner Denkweise verändern zu lassen? 5 Punkte nach Rick Warren, Leben mit Vision. Wer noch keine Ferienliteratur hat und schon länger nicht mehr darin gelesen hat, mein Buchtipp für die Ferien. 5 Punkte für unserem Design entsprechendem Leben. Design, modernes Wort, so wie wir gemacht sind. Das Beispiel ist ja immer irgendwie für Jugendliche, ne? Wenn du dein Handy hast, dann musst du es seinem Design entsprechend benutzen. Du kannst Apps damit benutzen, WhatsAppen, Internet surfen, telefonieren vielleicht sogar, ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Was du nicht damit machen solltest, wäre mit dem Display volle Rotze, wham, versuchen einen Nagel in die Wand zu schlagen. Gibt auch eine App, ist nur nicht die beliebteste. Spider-App, ne? War klar. So, die 5 Punkte für unserem Design entsprechenden Leben. Punkt 1, Anbetung. Und ich sagte eben, ich gehe nachher nochmal genauer darauf ein, wie wir mit unseren Alltagssorgen und unseren Zweifeln umgehen. Anbetung heißt nicht, den ganzen Tag mit erhobenen Händen durch die Innenstadt zu laufen und Halleluja zu rufen. Wusstet ihr schon, stimmt's? Anbetung bedeutet, dass wir unser Herz mit Gott teilen. Und wenn wir gerade traurig sind, dann dürfen wir Gott das sagen. Und wenn wir gerade Zweifeln haben, dass nichts nichts bedeutet, dann dürfen wir Gott das sagen. Er hält das aus, ehrlich. Und wenn wir gerade fröhlich sind, ja, dann dürfen wir unsere Hände heben und dann dürfen wir Halleluja singen. Oder irgendetwas anderes, was uns gerade in den Sinn kommt. Anbetung bedeutet, dass wir mit Gottes Herzen in Kontakt sind. Das wünscht sich Gott. Warum? Weil wir seine geliebten Söhne und Töchter sind. Die von euch, die Kinder haben oder die sich an ihre eigene Kindheit erinnern, wenn es eine gute war, die wissen, dass sich Eltern freuen, wenn Kinder kommen und ihnen erzählen. Ja, manchmal wird es ein bisschen viel, dann sagen wir das auch. Du, ich muss jetzt mal wieder dies oder das machen. Aber prinzipiell freuen wir uns darüber, wenn wir wissen, was in den Herzen unserer Kinder los ist. Und das ist Anbetung. Gott hat dich geschaffen, um seine Freude an dir zu haben. War dir das klar? Deshalb hat er dich geschaffen. Deshalb hat er Adam gemacht und hat ihn da hingesetzt und hat gesagt, wow, sehr gut, der ist wie ich, mit dem will ich Gemeinschaft haben. Und deshalb hat er Jesus, seinen Sohn, auf die Erde geschickt und er ist gestorben und wieder auferstanden, damit wir diese Gemeinschaft wieder haben können. Damit wir unser Herz mit Gott teilen können. Und übrigens eher seins mit uns auch, wenn wir uns das wünschen. Ist das nicht Wahnsinn? Wahnsinn. Zweiter Punkt, Wachstum. Die 3G des geistlichen Glaubensgärtners. Wir sind Gottes Kinder und Kinder wollen wachsen. Das ist einfach so. Mein Sohn wird morgen 13. Seit Wochen gibt es für ihn kaum ein anderes Thema. G Kinder wollen wachsen. Gestern sprach ich mit einer 5-Jährigen. Da meinte ich, Mensch, das ist aber eine schlaue Frage, die sie mir gerade gestellt hatte. Und sagte, ja, das wusste ich schon, als ich 3 war. Kinder wollen wachsen. Wir sind Gottes Kinder. Es ist unser Design zu wachsen. Und wenn wir uns dem verschließen, werden wir unglücklich sein. Ist so. Ist Fakt. Kann ich nicht ändern. War Gottes Idee. Das dritte ist Dienst. Manchmal denken wir, ich zumindest, wir wären dann glücklich, wenn uns alle bedienen, aber es ist nicht so. Du könntest der reichste Mensch sein, könntest jeden Tag im Hotel, in einem anderen Hotel übernachten und dir dein Frühstück, Mittagessen und sonst irgendwie alles bringen und bedienen lassen. Du wärst nicht glücklich. Aber wenn wir dienen und wenn wir wissen, dass das ist, was Gott uns aufgetragen hat, so zu dienen, dann werden wir abends glücklich einschlafen. Probier's mal aus. Das ist interessant. Vierter Punkt ist Gemeinde. Auch dem können wir uns leider nicht verschließen. Oder ich finde eigentlich nicht leider, weil ich Gemeinde mag. Aber auch für mich war das ein Prozess. Gott will Gemeinde. Wo immer Paulus hingekommen ist, der diesen Römerbrief geschrieben hat, sind Menschen zum Glauben gekommen und er hat Gemeinde gegründet. Und Gemeinde hatte Leitung. Ist so. Ich sehe auch nirgendwo in der Bibel, und auch da darfst du mich theologisch gerne korrigieren, einen Hinweis, dass das anders sein wird, als bis Jesus wiederkommt. Christsein und Gemeinde gehört zusammen. Du und ich, wir sind Teil von Gottes Team. Und fünfter Punkt, Mission. Und auch das ist so. Es ist unser Design, die gute Nachricht weiterzugeben. Und wisst ihr was? Es ist eine gute Nachricht. Wir sind Botschafter Gottes. Gott hat uns das anvertraut. Ich weiß nicht, warum er das gemacht hat, aber er hat es getan. Er hat gesagt, ich gehe jetzt in den Himmel, hier ist der Heilige Geist, jetzt seid ihr dran. Es ist Teil unseres Designs. Und wann immer du es gemacht hast, wann immer ich es tue, merke ich, es war richtig. Es war gut. Es hat sich gut angefühlt. Ich habe etwas von dem weitergesagt, was ich erfahren habe. Aber hier ganz wichtiger Punkt. Solange ich und du nicht glauben, dass nichts nichts ist, nicht weitersagen. Solange du nicht überzeugt bist, dass Gottes Liebe dir hier und jetzt wirklich gilt, dass du Gottes geliebter Sohn oder Tochter bist, dass nichts dich von deiner Liebe trennen kann, bitte geh nicht zu deinem Nachbarn und versuch ihm etwas zu verklickern, von dem du nicht selber überzeugt bist. Das ist doch Blödsinn. Das ist Heuchelei, Lüge. Und deshalb stehe ich heute Morgen nicht hier. Ich stehe nicht hier, um dich dazu aufzufordern, irgendjemandem etwas zu verkaufen, von dem du selbst nicht überzeugt bist. Aber warum ich heute Morgen hier stehe, ist, weil ich überzeugt bin, dass nichts nichts ist. Und die Gesichter, in die ich hier so schaue, ich glaube, die haben sich irgendwann dazu entschieden, sich Gott anzuvertrauen. Und von diesem Moment an hat Gott dich adoptiert als seinen Sohn oder seine Tochter. Und von diesem Moment an ist nichts nichts. Und nichts kann dich von seiner Liebe trennen. Und was mein Wunsch, mein Versuch, mein Antrieb heute Morgen war erstens, dir beizudringen, dir darzustellen, zu versuchen, dein Herz dafür zu erwärmen, dass nichts nichts ist und dass nichts dich von seiner Liebe trennen kann, war zweitens, dir Handwerkszeug an die Hand zu geben für geistliches Glaubensgärtnern, wie Glaubenswachstum möglich wird. Und war drittens, dir darzustellen, wie ein Leben entsprechend deinem Design, entsprechend deiner Machart gelingen kann. Ich bete. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du genau das bist. Ein Friedefürst. jemand, der meinem Herzen Frieden gebracht hat. Ruhe in der Sicherheit, immer bei dir geliebt zu sein. Und ein wunderbarer Ratgeber. Jemand, der weiß, wie das Leben funktioniert. Und der es mir gerne offenbart. Danke, dass du immer an meiner Seite bist. Danke, dass du meine Zweifel aushältst. Danke, dass du meine Rebellion aushältst. Danke, dass du dich über mich freust. Amen. Jetzt die Hausaufgabe. Jetzt die Hausaufgabe. Ich habe zwei Überzeugungen. Das eine ist, das habe ich schon gesagt, dass Gott uns erschaffen hat, um sich über uns zu freuen. Und Gott Freude zu machen, ist kein großes Kunststück. Gott freut sich, wenn wir schlafen. Tobias und Jaira freuen sich, wenn ihre Zwillinge schlafen. Dann luschern sie in das Bett und sagen, ach, was für Engel. Und widmen sich schönen Dingen. Gott freut sich, wenn wir arbeiten. Gott freut sich, wenn wir essen. Gott freut sich, wenn wir ausruhen. Es ist kein Kunststück, Gott Freude zu machen. Er hat uns geschaffen, um sich über uns zu freuen. Und seine grundlegende Einstellung ist, dass er sich über uns freut. Genießt das. Genießt das. Gott freut sich über dich. Und meine zweite Überzeugung ist, dass Gott uns geschaffen hat, um die Ewigkeit mit uns zu verbringen. Das Leben ist eine zeitlich begrenzte Aufgabe. Ist nicht immer einfach, für keinen von uns. Aber es ist zeitlich begrenzt. Und ich werde jetzt nicht noch eine theologische Auslegung oder eine Lexikonrecherche zum Thema Ewigkeit anfügen. Aber nach meinem basalen Grundverständnis ist die Ewigkeit eine lange Zeit. Insbesondere verglichen zu unserer Lebenszeit. Freu dich drauf. Genieß es. Das hier ist irgendwann geschafft. Und dann kommt die Ewigkeit. Genieß das. Das ist meine Hausaufgabe für dich und für mich, für die Sommerzeit, für die Ferienzeit, für die Urlaubszeit. Und ich habe vorhin gesagt, dass Sorglosigkeit mehr ist als ein Angebot Gottes. Dass das immer mehr meine Überzeugung ist und das ist es. Und deshalb glaube ich, dass es sogar erlaubt ist, diesen Genuss, dass Gott sich über uns freut, egal ob wir schlafen oder essen oder arbeiten oder uns ausruhen. Und dass dieses Leben kurz ist, verglichen mit der Ewigkeit, die Gott mit uns verbringen will. Dafür hat er uns geschaffen. Ich glaube, wir dürfen das sogar ausdehnen über die Ferienzeit hinaus. Aber lass uns doch erstmal mit der Ferienzeit anfangen. Amen.